Ich habe ein Wort mir ausgeliehen von einer Organisation, muss ich das so nennen, weiß ich gar nicht genau, die es seit einiger Zeit hier in Soltau gibt. Und zwar nennen die sich Liebenswert und das I ist in Klammern. Man kann es also liebenswert lesen oder auch lebenswert. Und dazu habe ich mir noch ganz viel ausgeliehen aus einem Buch von einem Mann namens Thomas Harry, das mich in letzter Zeit sehr bewegt hat. Da habe ich mir ein Thema rausgegriffen. Und überschrieben habe ich das Ganze mit liebenswert, lebenswert, bin ich das? Fragezeichen. Wer bin ich eigentlich? Oder wer bist du eigentlich? Identität, was mich ausmacht, beschreibt, wie ich mich selber sehe oder mich selbst wahrnehme. Woran machen wir das fest, wer wir sind? Das kann man an ganz verschiedenen Dingen tun. Man kann das zum Beispiel an der Biologie tun. Ich bin Mann oder Frau, also du bist Mann oder Frau. Ich weiß, dass ich Mann bin. Keine Verwirrung stiften hier. Ich kann mich für hübsch oder hässlich halten. Ich kann sagen, ich bin sportlich oder ich bin unsportlich. Ich kann sagen, ich bin zu dick oder zu dünn. Und das hat alles damit zu tun, wie ich mich selber empfinde und sehe. Ich kann meine Identität auch bestimmen oder definieren über Erfolg. Was habe ich für Begabung? Wie gut komme ich damit zurecht? Wie setze ich die ein? Was habe ich an Wissen gelernt? Und wie kann ich mich damit präsentieren oder darstellen oder auf den Weg begeben? Ich kann mich definieren über meinen Beruf. Ich bin Pastor. Ich kann mich definieren über meine Familie. Ich bin Vater, ich bin Ehemann. Ich kann mich auch definieren über das, was ich erreicht habe, vielleicht im Sinne von Besitz. Ich war so erfolgreich, dass ich mir 3 Häuser, 2 Villen und eine Insel im Südpazifik leisten kann. Kann ich nicht, keine Sorge. Ich kann mich definieren über meinen sozialen Stand. Habe euch sicherlich schon mal erzählt, dass ich als Schüler, bin auf dem Gymnasium gewesen, Schüler aus niedrigeren Schulformen als Menschen zweiter Klasse gesehen habe. So hätte ich es nie formuliert, aber so habe ich sie behandelt. Oder so bin ich umgegangen, so habe ich mit meinen Mitgymnasiasten gesprochen. Ich kann mich definieren über meine Beziehung, mit wem ich in Kontakt bin, mit wem ich Beziehung suche, mit wem ich Beziehung knüpfe und mit wem vielleicht auch nicht. Ein Teil meiner Identität macht sicherlich auch meine Erziehung aus. Woher komme ich? Wie ist mit mir umgegangen worden? War ich als Kind gewollt oder ungewollt? Wollten meine Eltern vielleicht lieber eine Tochter als einen Sohn oder umgekehrt? Bin ich gelobt worden für das, was ich gut konnte? Oder hat man ständig nur an mir rumgemeckert? Hat man mich gefördert oder musste ich irgendwie alles alleine irgendwie versuchen und hinkriegen? Bin ich alleingelassen worden? Das sind alles Dinge, an denen kann ich mich festmachen und die definieren ein Stück, was ich bin oder wer ich bin und wie ich mich selber sehe da drin, wie ich mich selber empfinde. Und in all diesem stellt sich am Ende immer noch die große Frage, wenn ich das alles so ein Stück einordnen kann für mich, wo ich da stehe und wo ich mich befinde, muss ich immer noch rausfinden, was davon ist gut und richtig und was nicht. Woher kommen eigentlich die Werte, an denen ich das messe? Wer entscheidet das? Ich bin vor diversen Jahren in Kambodscha gewesen. Missionseinsatz mit Jugend mit einer Mission. Und ich fand das total faszinierend, weil wir in Kambodscha zu dem damaligen Zeitpunkt, zumindest das war in den 90ern, festgestellt haben, dass das Ideal von Schönheit in Kambodscha ein völlig anderes war als das von Schönheit in Deutschland. In Deutschland war das Ideal, und ist es zum großen Teil heute noch, dass ein Mensch schlank und sportlich ist. So, das ist eigentlich das, was überall irgendwie präsentiert wird, auf allen Werbeplakaten, in allen Umfragen und so weiter und so fort, ne? Schlank und sportlich. In Kambodscha war das Ideal wohlgenährt und bedient. Wohlgenährt und dass jemand die Arbeit für einen gemacht hat, hat bedeutet, dass man es zu etwas gebracht hat. Das hat sich da drin wiedergespiegelt und das war das Ideal. Wir sind als Deutsche alle rumgelaufen und die meisten Kambodschaner sind schlank und athletisch. Und wir haben die alle beneidet. Wir haben gedacht, so, boah, total cool, so einen Körper möchte ich auch mal haben. Und die wollten eigentlich lieber, ich sag's jetzt mal ganz platt, dick und faul sein. Nicht, weil sie dick und faul sein wollten, sondern weil das, was verkörpert hat, einen Wert. Ja, der Wert, den es dem Menschen zugeordnet hat. Du hast es zu was gebracht, du bist erfolgreich, du bist, ja, du hast Geld, du kannst dir das leisten und so weiter. Also so unterschiedlich kann das sein in unterschiedlichen Kulturen oder unterschiedlichen Lebensumständen. Was macht eigentlich Wert aus? Wie wertvoll bin ich oder bist du in deiner Identität, in der du dich befindest und siehst und wahrnimmst? Es gibt einen objektiven Standard dafür. Und dieser objektive Standard kann nur von dem kommen, der uns gemacht hat. Derjenige, der uns macht, entscheidet, was gut und was richtig ist. Und nicht das Geschöpf selbst. Und schon gar nicht die Geschöpfe untereinander über den Nächsten. Ich werde ein paar Zitate aus diesem Buch mit reinnehmen und dann anhand einiger Bibelstellen einige von diesen Werten, die Gott uns mitgibt, aufzeigen. Thomas Harry beschreibt aus seiner eigenen Jugend in einer kleinen Gruppe: Es gab Jugendliche, die von ihren Eltern nie gehört hatten, dass sie gewollt und geliebt waren. Einige hatten ihr Leben satt, empfanden sich als wertlos und in dieser Welt fehl am Platz. Die Sätze und Bibelverse auf dieser Karte, das ist so eine Postkarte mit Versen drauf, die Sätze und Bibelverse auf dieser Karte bauten unser angeschlagenes Selbst auf. Sie waren wie wohltuende Medizin auf eiternden Wunden. Sie errichteten in unseren Herzen einen Schutzwall gegen die destruktiven Kräfte der Selbstabwertung. Gott gab uns Wert, Identität, sprach Reichtum in unser Leben hinein, vergewisserte uns seiner Annahme und Wertschätzung. Die Bibel, Gottes Wort, beschreibt uns, wie Gott uns gemacht hat und wie er uns sieht und was er sich dabei gedacht hat. Als unser Schöpfer gibt er uns Identität und Wert. Und er hat von Anfang an gesagt, er hat seine Schöpfung gesehen, hat festgestellt, es ist sehr gut. Es ist sehr gut. Ich glaube, wir können das gar nicht oft genug hören, dass Gott uns sagt, ich habe dich sehr gut gemacht. Gott hat dich gewollt. Psalm 139, Vers 13 und 14. Gewiss, du selbst hast mein Innerstes gebildet, mich zusammengefügt im Leib meiner Mutter. Ich preise dich, dass ich auf erstaunliche Weise wunderbar geworden bin. Das schreibt der Psalmist. Ich glaube nicht, dass der jeden Morgen aufgestanden ist und gedacht hat, oh, ich bin so toll. Ich bin unschlagbar, ich bin perfekt. Es hat nichts mit Selbstüberschätzung in dem Sinne zu tun. Oh, der hatte Kämpfe, glaub mir. So wie jeder Mensch. So wie jeder Mensch an der einen oder anderen Stelle. Aber er hat sich auf eine Wahrheit besonnen und daran erinnert. hat sich daran erinnert, schon bei meiner Entstehung hat Gott das Ganze mit Plan und Ziel zusammengefügt und gut gemacht und gestaltet. Von Anfang an. Gewollt, geplant, kein Zufall, kein Unfall. Hat man dir gesagt, dass du nichts wert bist, nichts kannst, nichts taugst? Hat man dich gehänselt, sich lustig über dich gemacht, dir das Gefühl gegeben, eine Enttäuschung zu sein oder im Weg zu stehen? Die Wahrheit ist, Gott hat dich erdacht, gewollt und gemacht. Egal, was Menschen sagen oder gesagt haben. Gekrönt. Krone. Psalm 8, Vers 6 und 7. Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan. Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Das ist das, wie Gott dich nicht nur sieht, sondern auch wie er dich platziert hat. Gott hat dem Menschen einen Auftrag gegeben, seine Schöpfung zu bebauen und zu bewahren, über sie zu herrschen. Nicht übereinander zu herrschen, über die Schöpfung zu herrschen. Alles, du hast ihn zum Herrn gemacht über deine Hände Werk, alles hast du unter seine Füße getan. Das ist dein Status. Das ist dein Status in diesem Leben. Gott hat dir Autorität gegeben. Gott hat dir eine Position gegeben, von der aus du dienen darfst, gestalten darfst, bauen darfst. Kommt dazu gerade nochmal dieser Vers in den Sinn, ich meine es aus einem der Propheten, wo Gott seinem Volk sagt, ihr seid der Kopf und nicht der Schwanz. Und der Kopf ist das, was entscheidet, was lenkt. Der Schwanz ist das, was hinterher pendelt, sage ich jetzt mal so ganz platt. Ich weiß, dass das biologisch so nicht ganz stimmt, weil der auch mit Steuerungsfunktionen übernimmt und so. Aber vom Gehirn her wird das Ganze geleitet, vom Kopf her. Und Gott sagt damit, ihr seid nicht der Fußabtreter dieser Welt. Du bist nicht der Fußabtreter der Menschen um dich herum. Gott hat dich in Position gesetzt. Als sein Kind, er ist der König aller Könige. Und im Neuen Testament lesen wir, dass wir ein Geschlecht von Königen und Priestern sind. Mit Ehre und Herrlichkeit hat er dich gekrönt. Angenommen. Jesaja 43, Vers 1. Aber jetzt sagt Jahwe, der dich geschaffen hat, der dich bildete, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Dieser Vers, den Jesaja hier schreibt, den Gott ihm in Auftrag gibt, ist ein Reden Gottes in eine Situation, in der Israel Gott untreu geworden ist und unter Gottes Gericht steht. Und trotzdem stellt sich Gott zu seinem Volk. Harry formuliert das so, dass er sagt, kein Versagen kann Gottes Treue aufheben. Kein Versagen, nichts von dem, was du tust, wo du fehlgehst, wo du etwas falsch machst, nichts davon kann Gottes Treue aufheben. Gott ist und bleibt treu. Du bist angenommen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Du bist und bleibst Gottes kostbares Eigentum. Du bist unwiderruflich angenommen bei Gott. Versorgt. Psalm 23, Vers 1 bis 3. Der Herr ist mein Hirte, ich werde nicht zu kurz kommen. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er stillt mein Verlangen. Er leitet mich auf dem rechten Weg um seines Namens willen. Gott ist treuer Versorger, Beschützer und Gastgeber. Es ist Gottes Versprechen, uns zu geben, was wir brauchen. Auch wenn das vielleicht nicht immer alles das ist, was wir uns wünschen. Aber es ist sein Versprechen, uns zu geben, was wir brauchen. Gott hat den Überblick. Wir sehen ja ganz oft nur so ein ganz kleines Element, hatte ich ein bisschen beschrieben bei der letzten Predigt mit dem Puzzleteilen. Wir sehen nicht immer das ganze Bild. Manchmal sehen wir nicht mal uns selber, wie wir aussehen als Puzzleteil in dem Ganzen oder die um uns herum. Aber Gott hat den Überblick und er gibt uns alles, was wir brauchen, auch alles, um den nächsten Schritt tun zu können. Egal, was vor dir liegt, was für Entscheidungen du treffen musst, zum richtigen Zeitpunkt gibt Gott dir das, was du brauchst, um das zu tun, was er für dich geplant und vorgesehen hat. Gott würde sich nie hinstellen und sagen, ich möchte, dass du das und das tust. Und du sagst, ja, aber ich habe das und das, mir fehlen vielleicht die Fähigkeiten oder die Mittel oder so. Und du weißt nicht, wie du das herkriegen oder bewältigen sollst. Gott sagt, sieh mal zu. Gott versorgt mit dem, was wir brauchen. Völlig unabhängig von unseren Umständen. Gott versorgt uns und führt uns. Geliebt. Zephania 3, Vers 17. Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. An dieser Stelle müssen wir uns mal von dem Bild verabschieden, dass Gott immer nur ernst ist. Er ist immer ernsthaft, aber er kann durchaus fröhlich sein, bis hin zum Jauchzen sogar. Das, was wir uns ja meistens nicht mal trauen. Gott will dir seine Liebe und seine Begeisterung an dir zeigen. Weil er dich liebt, weil er für dich ist. Und auch da wieder, natürlich kannst du morgens in den Spiegel gucken oder abends schlafen gehen und die ganzen Sachen aufzählen, die an dir nicht richtig und nicht in Ordnung sind. Die Fehler, die du gemacht hast, die Schwächen, die du an den Tag legst, die Sünden, die du begangen hast, die Dinge, die dir vielleicht auch an dir selber oder an der Welt oder vielleicht sogar an dem, wie du Gott siehst, nicht gefallen. Es wird nichts daran ändern, dass Gott dich unendlich liebt. Nichts. Er liebt dich. Festgehalten. Jesaja 41, Vers 10. Schau nicht ängstlich nach Hilfe aus, denn ich, dein Gott, ich stehe dir bei. Habe keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark und ich helfe dir. Ich halte dich mit meiner rechten und gerechten Hand. Milda hat uns vorhin die Geschichte gelesen in dem Boot. Die haben sich nicht festgehalten gefühlt oder gewusst. Die haben gedacht, gleich werden wir über Bord gespült, das Boot verschwindet unter unseren Füßen in den Tiefen des Sees, und hatten Angst. Gott hält dich fest. Auch in allen Schwierigkeiten und schwierigen Umständen. Wir denken ja manchmal, wenn Jesus mit im Boot ist, darf gar nicht erst ein Sturm aufkommen. Oder kann gar nicht erst ein Sturm aufkommen. Das gibt das Wort Gottes aber überhaupt nicht her. Das Wort Gottes sagt uns, dass wir in den Stürmen, die kommen, in den Schwierigkeiten, die wir haben, in den Kämpfen, durch die wir durch müssen, Jesus an unserer Seite ist und wir daran festhalten sollen, uns daran erinnern sollen, er ist da. Er hält mich fest. Was könnte ein Mensch mir tun? Vielleicht gibt es auch Momente in deinem Leben, wo du das Gefühl hast, Gott ist weit weg. Wo du das Gefühl hast, Gott hat keine Zeit für dich. Oder er kümmert sich nicht um dich. Das sind nichts anderes als Lügen. Denn Gottes Wort ist klar und Gott steht und hält zu deinem Wort. Er lässt dich nicht los und er lässt dich niemals allein. Er bleibt immer bei dir. Du bist festgehalten. Nichts kann dich von ihm trennen. Gesegnet. Epheser 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Also das ist definitiv viel mehr, als ich mir vorstellen kann, was da an Segen auf mich wartet und auf mich zukommt und für mich bereitsteht. Und die vielen Dinge, mit denen Gott mich schon beschenkt hat. Noch einmal ein Zitat von Thomas Harry. Ein Ort zum Wohnen, geheizt, regendicht, ein Bett, Kleider zum Anziehen, genug zu essen, Schuhe, ein Telefon. Ein Fahrrad, Luft zum Atmen, eine Brille, eine Schulausbildung, eine Arbeit, ein Herzschrittmacher, ein Arzt im Umkreis von 40 Kilometern, eine Kirche, Nachbarn, Freunde, Familie, Menschen, die sie kennen und mögen. Bücher, Musik, ein Lieblingsplatz in der Stadt oder in der Natur, Gewissheit des Glaubens, Vater, Sohn, Heiliger Geist, Gegenwart Gottes im Herzen, Kraft Gottes im Alltag, Reich Gottes in ihnen, um sie herum, inmitten dieser Welt. Wir sind reich gesegnet. Und die Liste könnte man noch lange, lange, lange mit vielen, vielen Dingen, die Gott uns geschenkt hat, fortsetzen. Du bist gewollt, gekrönt, angenommen, versorgt, geliebt, festgehalten, und von Gott gesegnet. Das ist die Wahrheit über dich. Lerne sie, diese Wahrheit über dich. Erinnere dich daran, wie Gott dich sieht und was er für dich getan hat. Ein letztes Zitat zum Abschluss aus diesem Buch. Wir haben ein ernstzunehmendes, schützenswertes Selbst. Ein Selbst mit Stärken, Rechten und Möglichkeiten. Dazu gehört, dass wir bei aller gebotener Demut und Bescheidenheit wissen und verstehen, dass wir von Gott gewollte, wertgeschätzte Menschen sind. Menschen, die sich wehren dürfen, wenn andere sie missbrauchen und manipulieren. Menschen, die Nein sagen dürfen, wenn sie etwas nicht möchten. Menschen, die Ziele verfolgen dürfen. Menschen, die Wünsche äußern und Träume haben dürfen. Menschen, die zählen, die Würde haben. Ich will an dieser Stelle keinen Freibrief für rücksichtslosen Egoismus ausstellen. Doch ich will denen, die an sich zweifeln, sich überflüssig, ungewollt, unbegabt und für wertlos halten, sagen, dass ihre Gefühle nicht mit dem übereinstimmen, wie Gott sie sieht. In seinen Augen sind sie reich, wertvoll und unendlich geliebt. Ich danke dir dafür, Herr. Ich danke dir dafür, dass du als unser Schöpfer uns als gut gemachte Geschöpfe siehst. Mit Annahme, mit Liebe, mit Versorgung, mit Segen, mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Du beschenkst uns, Herr. Du beschenkst uns so sehr, weil du uns gewollt hast, mit Plan gemacht hast. Du freust dich an uns, weil wir deine Geschöpfe und deine Kinder sind. Sogar mit Fehlern und Schwächen. Ich bin dir so dankbar, dass du das jedem von uns sagst und dass das für jeden von uns gilt und wahr ist. Wir sind wertvoll, weil du uns so liebst. Dafür danken wir dir, Herr. Amen.